Lob und Dank sei dem Herrn. Was sollen wir dazu sagen? Wir sind froh. Dieser Stern, der in Jakob aufgegangen ist, hat das Volk Gottes geleitet. Und er selbst hatte die 7 Sterne in seiner rechten Hand, hat sein Licht leuchten lassen in der Finsternis. Wir haben gestern Abend gehört, Bethlehem bedeutet das Bruthaus Gottes. Alles, was Gott uns zu geben hatte, haben wir in Jesus Christus empfangen. Wir sind ihm gefolgt von Bethlehem über Gethsemane nach Golgatha, sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Wir sind ihm gefolgt und sind in himmlische Örter versetzt worden durch den Glauben an Jesus Christus und folgen ihm auf seinen Wegen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wessen Stimme wir gehört und wessen Licht und Herrlichkeit wir gesehen haben. Wir haben es oft genug gesagt in den letzten Tagen hier und da, dass mit der Ankündigung des Wortes kam auch die Herrlichkeit des Herrn hernieder. Der Herr selber wurde in Niedrigkeit in Bethlehem geboren, aber die Herrlichkeit des Herrn, die erschien den Hirten auf dem Felde. Sie sahen das Übernatürliche und dann sahen sie das ins Fleisch gekommene. Beides war der Herr und die Herrlichkeit des Herrn. Er hatte ja alles, was seine Gottheit ausmachte, abgelegt und ist Mensch geworden, um uns alle zu erlösen und zu sich zurückzuführen. Wer kann daran vorbeigehen? Niemand, zu dem Gott geredet hat. Wir erkennen, was uns aus Gnade von Gott geschenkt worden ist. Und wie Paulus hier sagt, im ersten Vers gleich, fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Nein. Oder haben wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch nötig? Nein, unser Empfehlungsbrief seid ihr. Der ist uns ins Herz hineingeschrieben. Das ist es. Nicht nur durch die Verkündigung der Männer Gottes in das Herz der Gläubigen geschrieben, sondern der Apostel selber sagt, der ist uns ins Herz hineingeschrieben. Der wird von aller Welt zur Kenntnis genommen und gelesen. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir nicht nur verkündigen, sondern das, was wir verkündigen, ist auch in unserem Herzen. Es ist nicht eine Sache, die nur irgendwo geschrieben steht, sondern sie ist uns in das Herz hineingelegt und hineingeschrieben worden. Ehe ich jetzt weiter übersetze, möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir gestern Abend ja gehört haben, worauf es eigentlich ankommt. Zur rechten Zeit weise zu sein und die Stunde der göttlichen Heimsuchung und der Erfüllung seines Wortes zu erkennen, alles stehen und liegen zu lassen und sich aufzumachen, dem Herrn zu begegnen. Und da ist kein Weg zu weit, keine Reise zu beschwerlich, nicht zu kostbar, dass man mitnehmen könnte, um es ihm darzubringen. Und dann als erstes die Huldigung und dann alles, was uns an Gaben anvertraut worden ist. Selbst geistliche und göttliche Gaben, die uns anvertraut wurden, müssen dem Herrn immer wieder neu zur Verfügung gestellt werden, damit er sie segne und zum gesegneten Gebrauch in der Gemeinde verwende. Wir haben gesehen, dass irdisch der Herr alles vermehren konnte, was nur in seine Hände gelegt worden ist. Der Junge, der in einem Korb 5 Brote hatte, hätte vielleicht 5 Leute oder einige mal 5 speisen können, aber als das Brot in die Hand des Herrn kam, war alles anders. Mit dem Moment, wo wir die Dinge, die wir empfangen haben, in die Hände des Herrn legen, wird alles anders. Wird alles anders. Das sind die gesegneten Hände, die Hände, aus denen nur Segen und gute Gaben hervorströmen können. Mit dem Augenblick begann das Wunder Gottes zu geschehen. Und so ist das auch mit uns hier. Wir mögen kommen und sagen, ja, was haben wir denn eigentlich zu bringen? Es ist nicht viel, es ist fast nichts. Aber wenn wir das in die Hände des Herrn legen, dann verwundern wir uns, was da alles geschieht. Und wenn jemand nach vorne kommt und sagt, ich habe nichts zu bringen, das macht nichts. Der Herr ist es, der zur rechten Zeit und Stunde gibt, was ausgesprochen werden muss. Wir alle möchten zum Segen für andere werden. Und dazu ist es notwendig, dass Gott uns segnet. Es gibt Dinge, die zum Segen und Dinge, die zum Unsegen gereichen. Und wenn ich etwas täte, wovon ich hören würde, dass es anderen zum Anstoß oder zum Unsegen wurde, würde ich mich hüten, dasselbe noch einmal zu tun. Manchmal meinen es Gläubige sehr gut, sehr fromm, sehr aufrichtig. Prüft, ob der Segen Gottes auf dem liegt, was ihr sagt und was ihr tut. Ich gebe euch ein Beispiel. Es braucht jetzt nicht ganz in den Zusammenhang hineinzupassen, aber nur um euch zu zeigen, dass man selbst, und wir hörten ja gestern Abend von dem Traum, dass Gott eine Weisung im Traum geben kann. Aber dann wird ein Segen Gottes diesen göttlichen Traum begleiten. Wenn wir einen Traum erzählen und der Segen Gottes ist nicht mit diesem Traum und mit dem, was wir erzählen, haltet den Mund und sagt kein Wort darüber, denn Gott ist nicht in der Sache. Ich gebe euch ein Beispiel. Irgendjemand träumt, dass ein gewisser Bruder nach Krefeld kommen würde und hier würde er erschlagen werden. Und hier würde er dann sein Ende erleben. Und dieser Bruder geht in die Gemeinde und er erzählt dann den Traum. Und kein Wunder, man hört von dem Bruder seit wer weiß wann überhaupt nichts mehr, bis man dann zum Schluss erfährt, irgendein frommer Bruder hat einen Traum gehabt, wenn der Bruder so und so nach Krefeld kommt, dann wird er erschlagen. Und der Kontakt ist abgerissen und man wundert sich, weshalb. Ich sage euch heute Morgen, ehe ihr einen Traum erzählt, bringt ihn hierher, dass wir sagen, ob er von Gott ist oder nicht. Was hat es für einen Sinn, dass man Dinge herum erzählt und hier ein bisschen tuschelt und da und die Dinge so ein bisschen unter der Decke hier und da. Wir haben doch gehört, mit unverhülltem Angesicht, ohne Decke, alles frei, verkündigen. Ich muss es ja auch tun. Dasselbe gilt doch für uns alle. Oder wollen wir hier mit 2 Maßen messen? Nein, mit einem Maß wollen wir messen. Und wenn jemand ein bisschen zu viel gegessen hat und dann einen eigenartigen Traum hatte, das verzeihen wir einander. So geht's uns ja allen mal, dass wir abends noch spät Appetit haben und dann eben dementsprechend träumen. Das ist kein Fehler. Das geht allen Menschen so. Aber wenn etwas als göttlicher Traum verkündigt werden soll, dann lass es uns hier hören. Dann wollen wir wissen, worum es in diesem göttlichen Traum geht. Nicht um hier der Tante so und so etwas zu sagen und da irgendwie etwas sagen, was nur Unheil anrichtet und man sagen muss, ja, was ist denn da wieder erzählt worden? Ehe es da erzählt wird, lass es uns hier hören. Und dann sagen wir vor der ganzen Gemeinde, hab ich das nicht schon 2-3 Mal getan? Hab ich es nicht 2-3 Mal getan? Ich sehe keine Gesichter. Ab und zu habe ich einen Traum und dann habe ich ihn frei und offen erzählt. Stimmt's oder nicht? Ich bin nicht umhergegangen, habe gesagt, irgendwie, ich vermute das oder das oder. Und das will ich euch sagen. So geistlich ist niemand von uns allen, dass er seinen eigenen Traum deuten kann. Darin liegt eine ganz große Gefahr. Warum steht sogar mit dem Zungenreden geschrieben, 2 oder 3 sollen reden, einer soll die Auslegung geben. Wenn es mehrere sind, ist es einer, kann es geben. Aber sind es 2 oder 3, dann soll anschließend die Auslegung kommen. Und wenn ein Traum kommt, ein wirklich geistlicher Traum, schreibt ihn auf, bringt ihn her und wir werden darüber beten und Gott darum bitten, dass er uns hilft. Und hier ist Licht und Recht. Wir wollen sehen, ob das Licht aufleuchtet und worum es in der Sache geht. Und die Leute sehen irgendwelche Dinge und man weiß nicht, was getan und was gemacht werden soll. Und es ist Unruhe unter den Leuten, wenn solche Dinge verbreitet werden. Als ich von dem Traum hörte, dass hier ein Mensch erschlagen wird, ja, man kommt sich vor wie ein Verbrecher. Und die Leute gehen umher und sagen, Gott hat geoffenbart. Dazu brauche ich keine Offenbarung Gottes. Der Mann hat Peperoni gegessen oder sonst etwas und hat die Dinge so empfunden, wie er sie empfunden hat und hat Unheil angerichtet im Hause Gottes und hat Menschen irregeführt in einer guten Absicht. Aber der Feind war dahinter. Bruder Branham hatte tatsächlich den Mut, als eine Schwester zu ihm kam und ihm den Traum erzählte. Er sagt, Schwester, dein Traum ist ganz wunderbar, aber der Satan hat ihn dir gegeben. Und das war ein Ding. Schwester, der Traum war ganz wunderbar, aber der Satan hat ihn dir gegeben. Ihr wisst, wenn wir wachen, dann können wir noch einigermaßen die Übersicht haben, wie die Dinge laufen. Aber wenn wir schlafen, dann ist es unser Unterbewusstsein und wir wissen nicht genau, was da vor sich geht. Lasst uns alle Zeit wachen und möge Gott über uns wachen. Ist das richtig so, Brüder und Schwestern, Bruder Russ, ist das richtig, dass wenn etwas irgendjemandem geschenkt wird und ihr habt den Eindruck, Gott ist in der Sache. Manchmal weiß man sofort, dass Gott nicht drin ist. Dann braucht man einen solchen Traum auch nicht erzählen. Man schämt sich darüber zu sprechen. Das sind manchmal die größten Dummheiten, die da überhaupt zustande kommen. Aber wenn ihr den Eindruck habt, dass Gott zu euch durch einen Traum geredet und dass ein Segen für die ganze Gemeinde darin sein könnte, und das wäre der Sinn einer Sache, entweder persönliche Weisung oder irgendeine Weisung für andere oder für alle, schreibt ihn auf und bringt ihn hierher. Und wir sagen euch und versprechen euch, dass wir nichts vom Tisch fegen, sondern mit der Ehrfurcht Gottes an dieser Stätte lesen, darüber beten und Gott darum bitten werden, dass er uns helfen möge, in rechter Weise zu erkennen, worum es geht. Ist das gut so? Ich glaube, dann wird der Herr uns allen helfen. Dann hören wir nichts mehr über Missverständnisse oder dass dies oder jenes gesagt und gedeutet wird. Lasst uns, wie schon geschrieben steht, niemand soll die Schrift eigenmächtig deuten und ist ein Traum vom Geiste Gottes, in dem nicht klar erscheint oder aus dem nicht klar hervorgeht, worum es eigentlich bei der Sache geht, dann muss er durch geistliche Offenbarung in seinem Sinn gebracht werden. Wie gesagt, manchmal redet Gott der Herr direkt. Und man sieht, wie in einem Gesicht, man hört eine Stimme, man sieht die Dinge, worum es geht. Manchmal sieht man nur Bilder, die dann der Deutung bedürfen. Aber bitte deutet nicht selber. Wie niemand die Schrift selber deuten kann, so kann auch niemand einen Traum, der vom Geiste Gottes ist, selber deuten. Es sei denn, der Herr hat klar und deutlich darin gesprochen und zum Ausdruck gebracht, was er sagen wollte. Sonst könnt ihr das nicht tun. Bringt ihn hierher und wir werden darüber sprechen. Möge Gott uns allen helfen. Wisst ihr, dass Bruder Branham sogar manchmal Mühe hatte, Gesichter in rechter Weise zu deuten, wenn der Engel des Herrn ihm nicht sagte, worum es dabei geht? Selbst ein Gesicht, das nicht durch eine Inspiration des Geistes Gottes folgt und in den Bildern, die gezeigt werden, eine Botschaft Gottes durch die Inspiration gegeben wird, selbst damit könnte man noch Unheil anrichten. Wir haben es durchgenommen, hier mit Petrus. Er sah kriechende Tiere, er sah ein leinenes Tuch vom Himmel herabkommen, mit all dem Gewürm und mit all dem, was er drin kroch. Und er sagt, ja, was, ich soll hier essen? Noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Ihr wisst, Juden, alles nach den Gesetzen, alles war rein zu sein und so weiter. Und der Herr sagt, was ich für geheiligt habe, das erkläre du nicht als unrein. Und Gott wies ihm den Weg zu den Heiden. Er hätte damit, ohne die göttliche Weisung, noch Unheil anrichten können. Lasst uns die göttlichen Dinge göttlich ordnen in der Gemeinde, damit nichts als Segen hier offenbar wird. Ich sag euch, wenn ich irgendwo einen Traum erzählte und ich würde erfahren, dass ich zum Unsegen geworden bin, würde ich meinen Mund für immer halten. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Er sagt, wenn ich einem den Geringsten ein Anstoß bin, nur weil ich Fleisch esse, will ich in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen. Wer würde das von uns tun, wenn er an ein Steak denkt und so weiter? Wolltet ihr das tun? Wer würde das so schnell tun von uns allen? Wir würden sagen, ach Mensch, der soll doch fertig werden, der soll doch nicht so zimperlich sein. Paulus hatte ein Hirtenherz. Es ging ihm darum, dass keiner zu Schanden wird, dass keiner in irgendeiner Weise Anstoß nimmt. Ja, wir können uns manchmal stark machen. Und dann benutzen wir die Ellbogen. Und das ist auch nicht richtig. Die Stärke Gottes wird darin offenbar, dass wir anderen dienen können. Und dass wir ihnen zum Segen gereichen. Nicht, dass wir selbstgefällig auf uns herab sind. Das ist eigener Hochmut. Aber keine Stärke Gottes. Wir müssen unterscheiden können. Und das hat Bruder Branham auch gesagt. Verzeiht, wenn ich ihn heute Morgen einige Male hier erwähne. Das passiert mir ja nicht zu oft. Aber er hat gesagt, prüft das, was ihr tut, ob der Segen Gottes wirklich darauf ruht. Und wenn nicht, lasst eure Hände davon. Eigentlich wollen wir alle nichts als das Göttliche. Stimmt's oder nicht? Und wenn etwas über uns kommt, wir können ja nichts dafür, wir sind eben der Schauplatz zwischen dem, was an Licht und Finsternis hier vor sich geht auf Erden. Beides ist wirksam, Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Gutes und Böses, das wissen wir alle. Und es ist kein Mensch hier auf Erden, der sagen könnte, ich stehe nur unter göttlichem Einfluss. Es gibt Menschen, die sind so fromm. Die sagen, ich stehe nur unter göttlichem Einfluss. Und manchmal, wenn man solche Leute trifft, sie stehen unter allem anderen, nur nicht unter göttlichem Einfluss. Nur nicht unter göttlichem Einfluss. Wer göttliche Dinge hat, der kann sie frei und offen sagen. Sie können ans Licht gebracht werden, vom Licht gestraft und sie bestehen. In der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Ihr wisst, speziell als Bruder Branham über den ersten, zweiten und dritten Zug gesprochen hat. Ihr wisst, der erste und der zweite lag ziemlich klar, war er zutage getreten. Über den dritten hat er einige verschiedene Äußerungen gemacht und viele Leute haben darüber gerätselt, was es sein sollte, den ersten und den zweiten zunächst, den evangelistischen Dienst und dann den prophetischen Dienst. Das konnten sie alle sehr gut einordnen. Aber Bruder Branham selber musste sagen, es könnte das sein und es könnte das sein. Aber es gab Brüder, die wollten viel klüger sein. Die haben gesagt, nein, das ist es. Aber so geht das nicht. Wir müssen abwarten können, in welch einer Weise Gott wirkt. Als einmal ein Wunder geschah, sagt er, jetzt ist der dritte Zug schon dran. Ein andermal sagt er, das wird die Predigt zu den Verlorenen sein, die keine Hoffnung mehr auf Rettung haben. In dem letzten Augenblick, wo dann geschrieben steht, wer unrein ist, der bleibe weiterhin unrein und wer heilig ist, der heilige sich noch mehr und so weiter. Wir alle brauchen absolut nichts mehr zu deuten. Wir brauchen nur mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes hier wiederzustrahlen. Und eine Widerstrahlung, ihr wisst, was das ist. Die Herrlichkeit geht nicht von uns aus, sondern wir strahlen sie nur wieder. Wir reflektieren sie. Sie trifft uns, sie kommt über uns und wir strahlen sie wieder. Und die Herrlichkeit des Herrn kam dort herab, wo Menschen waren, die bereit gewesen sind und die auf den Trost Israels warteten. Sie hörten die Stimme, sie sahen die Herrlichkeit und sie gingen zum Herrn und beteten ihn an. Dasselbe geschieht hier. Wir haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und wenn ihr es wissen wollt, dasselbe, was ihr in der Aufnahme seht, mit dem Angesicht des Herrn, ist genau dasselbe, was die Hirten auf dem Felde gesehen haben, ist genau dasselbe, was der Prophet Hesekiel gesehen hat, als er sagte, ich sah die Herrlichkeit des Herrn am Flusse Kebar. Es ist dieselbe Herrlichkeit des Herrn, der Lichtglanz seiner Majestät, der ihn oder die ihn umgibt. Das ist alles. Das ist die Herrlichkeit des Herrn, sichtbar für das menschliche Auge. Und dann sehen wir den Herrn umhüllt und umgeben von dieser Herrlichkeit, in der er eingehüllt sein muss. Denn kein Mensch kann ihn eigentlich hier in unserem Fleische sehen. Wir müssen umkommen. Manchmal haben wir den Eindruck, wir stehen mit dem Herrn auf Perdu. Aber ich sag euch, wenn wir richtig in die Gegenwart Gottes kommen, dann wird's uns anders zumute. Dann merken wir, dass es derselbe heilige Gott ist, der je und je zu seinem Volke gesprochen hat. Dass sich jetzt die Dinge gewandt haben durch die Gnade Gottes und wir erlöst wurden, das ändert aber nichts an der Heiligkeit des Herrn und an dem, was er von uns allen fordert. Wisst ihr, früher haben die Gläubigen sich gehütet, ein unnützes Wort zu sagen. Ihnen stand immer vor Augen, was in der Schrift geschrieben steht, dass wir an jenem Tage für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben müssen. Und man hat viel in den Briefen gelesen und sich die Ermahnungen zu Herzen genommen. Man hat es nicht auf die leichte Schulter gelegt, sondern ganz einfach die Dinge, die Gottes Wort sagt, die hat man ernst genommen. Es war einem ein Reden des Herrn, und man konnte nicht daran vorübergehen. Ich meine, dass wir manchmal, ob all der Segnungen des Redens des Herrn und der Herrlichkeit, die auch hier schon herabgekommen ist in mancherlei Weise, dass wir dennoch die Dinge zu leichtfertig nehmen. Wir geben uns nicht immer Rechenschaft, wenn wir es tun sollten. Wir nehmen es nicht genau genug mit unserem eigenen Leben, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und dann betrüben wir den Geist Gottes. Und wir wundern uns, warum es nicht so vorwärts geht. Suchen wir die Schuld bei keinem anderen. Die Schuld ist bei jedem selber zu finden. Aber wir kommen ja hierher, um uns neu vor Gott zu beugen und zu sagen, Herr, habe du selber deinen Weg mit uns. Rede zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Sei uns gnädig, dass ein Strom des Segens sich ergießen könnte. Ich habe schon oft gesagt, Abraham brauchte um Segen gar nicht mehr zu beten. Er hatte das Wort der Verheißung gehört und geglaubt. Und der Herr sprach zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Warum? Er war im Besitz der Verheißung. Und wir sind der Same Abraham durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben das Wort der göttlichen Verheißung in dieser Zeit gehört. Und wir haben, wenn wir so wollen, die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Wir haben das, was er zu sagen hatte, in uns aufgenommen. Wir müssten eigentlich ein Segen sein können. Es ging mir gestern zu Herzen, als Bruder Brenhim sagte, dass in Christus offenbar wurde, dass es die göttlichen Werke gewesen sind, und er sagen konnte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie tue, so glaubt doch wenigstens um der Werke willen. Wir hörten schon Nikodemus, er konnte sagen, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann tun, was du tust. Seid einmal ganz ehrlich, werden die Menschen uns glauben, ohne dass Gott Zeugnis ablegen kann, dass er gegenwärtig und sein Wort bestätigen kann? Werden die Menschen in der Lage sein, uns zu glauben? Die Apostel konnten schreiben, dass sie den Gehorsam unter den Heiden aufgerichtet haben und dass Gott selber durch mancherlei Zeichen und Wunder und Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen Zeugnis abgelegt hat. Paulus schreibt, wenn Ungläubige in die Gemeinde kommen und der Geist Gottes wirksam ist und eine Weissagung ergeht, dann werden die Gedanken seines Herzens offenbar, er fällt auf sein Angesicht und bekennt, Gott ist in eurer Mitte. Es gibt mancherlei Wege und Möglichkeiten, durch die Gott selbst als gegenwärtig in der Gemeinde offenbar wird. Und es hat keinen Zweck, dass wir uns in einen Mantel hüllen und sagen, ja, der Herr Jesus ist ja überall, wo zwei und drei sagen, dass sie in seinem Namen versammelt sind. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Sagen und zwischen der Wirklichkeit. Es kann ein sehr großer Unterschied sein, denn überall in aller Welt beruft man sich auf dasselbe Wort und sagt, der Herr Jesus ist mitten unter uns, denn so steht's geschrieben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Aber die Bedingungen, die er gestellt hat, darauf geht niemand ein. Ist das der einzige Vers in einem ganzen Kapitel, den wir zu lesen haben? Oder ist da manches andere, das vorweggeht und das folgt? Den einen Vers, den können wir alle so schön herausnehmen. Er passt ja in unser Konzept. Wir sind ja fromm genug dafür, ihn einzubauen. Aber das allein genügt nicht. Wenn er gegenwärtig ist, dann kann er sich auch offenbaren. Dann müssen wir dahin kommen können, dass er so wirken kann, wie er es getan hat, als er hier auf Erden wandelte. Seid ihr nicht der Meinung, dass es möglich ist bei Gott? Es ist möglich bei Gott. Und deshalb braucht es uns nicht unmöglich zu erscheinen. Schon der Prophet oder Gott spricht zu dem Propheten, sagt, muss es mir etwa unmöglich erscheinen, wenn es dir unmöglich erscheint? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir haben es gesagt, die Gemeinde des Herrn ist Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes, ist der Ort der Zusammenkunft, wie im Alten Testament, so lesen wir es, dass der Herr all die himmlischen Heerscharen versammelte auf dem Berge der Zusammenkunft und sie kamen vor sein Angesicht. Gott hat Heilige im Himmel, er hat Heilige auf Erden, er hat Söhne im Himmel durch Zeugung oder durch Schaffung und durch Zeugung hier auf Erden. Er hat sich hier auf Erden eine Stätte geschaffen, in der er Wohnung genommen hat zu Pfingsten. Es war der Tag, es war die Stunde, an der Gott Wohnung genommen hat hier auf Erden. Er sagt, ich will unter ihnen wohnen und sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mir Söhne und Töchter sein. Das hatte er doch gesagt und das hat er eingelöst. Durch Pfingsten, durch die Taufe im Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Das Wort Taufe bedeutet ja eigentlich hineinversenkt werden in etwas. Wenn jemand getauft wird im Wasser, dann ist er nass von oben bis unten. Dann wird er hineingetaucht in das Wasser. Wenn jemand hineingetauft wird in den Geist Gottes, dann wird er in die Fülle des Geistes Gottes hineingetauft. Er ist weg. Was man sieht, ist nur noch Geist Gottes. Er ist zugedeckt und der Geist Gottes ist über ihn gekommen. Man hat den Menschen überhaupt nicht mehr gesehen. Man hat nur noch gesehen, wie der Geist Gottes über ihn kam und er war eingehüllt und zugedeckt mit dem Geiste Gottes. Wie man einen Menschen tauft, und man sieht ihn plötzlich gar nicht mehr. Er ist verschwunden. Warum? Er soll ja nicht mehr leben. Er existiert ja gar nicht mehr. Christus soll jetzt leben. Christus soll in ihm und durch ihn sein Leben offenbaren können. So ist es mit einem Menschen, der hineingetauft wird in den Geist Gottes. Wir lesen im 1. Korinther 10, dass das Volk Israel, sie waren alle getauft, so steht's geschrieben, in der Wolke und im Meer. Das eine war ein Hinweis auf die Geistestaufe, das andere ein Hinweis auf die Wassertaufe. Sie waren nicht nur getauft im Meer, sie waren getauft in der Wolke und im Meer. Es war beides da. Und was steht am Schluss? An den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Weshalb? Weil sie dennoch eigene Wege gehen wollten und auch gegangen sind. Ihre Füße waren irdisch, vielleicht noch auf dem Weg des Herrn, aber ihre Herzen waren schon längst zurückgekehrt nach Ägypten. Und darin liegt der Unterschied. Wir müssen in dieser Zeit beides haben. Die Taufe im Wasser und die Taufe im Geiste. Die Taufe im Wasser, um den Bund eines guten Gewissens mit Gott zu schließen, und die Taufe im Geiste, um diesen Bund eines guten Gewissens von Gott aus bestätigt zu bekommen. Anders geht das nicht. Oder ist das nicht so? Sagt einmal ganz ehrlich. Anders geht das nicht. Wir können nicht sagen, ja Herr, wir sind nun hier ein etwas Besonderes. Das mag alles sein, aber Gott kann nicht um sein Wort herum. Wir müssen den geraden Weg mit unserem Gott in dieser Zeit gehen. Und es wird notwendig werden, dass wir ein Hungern und Dürsten in unserem Herzen haben nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und dann haben wir die Verheißung, selig sind, die da hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Danach verlangt es uns allen, auch heute Morgen. Ihr wisst, der Herr schlägt nicht nieder. Wir sind ja schon alle niedergeschlagen genug durch all die Dinge des Alltags und des Lebens und der Umstände und der Widerwärtigkeiten in dieser verdrehten Welt. Warum steht geschrieben, dass wir erlöst werden sollen von diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht? Es ist, man kann es kaum fassen, aber wenn man zurückdenkt oder wenn unsere Eltern uns noch erzählt haben von den früheren Jahren, es war einer der Freund des anderen. Jeder konnte dem anderen helfen. Es war ein Teil des Bestandes des menschlichen Lebens. Heute, was ist heute? Wir können nur sagen, Herr, komme bald. Mach ein Ende mit all diesen Dingen und nimm uns zu dir heim. Aber ehe das alles geschehen kann, will Gott sich noch einmal unter seinem Volke in mächtiger Weise offenbaren. Und ich sage euch, wir brauchen die Wassertaufe, um den Bund mit Gott zu schließen, und wir brauchen die Geistestaufe, um diesen Bund mit Gott zu bestätigen, dass wir Menschen werden, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Als Gott den ersten Bund schloss, kam er herab mit all seiner Herrlichkeit und Zehntausende waren um ihn herum. Da war das heilige Feuer für sie. Und er sprach sein Wort und gab es seinem Volke. Als er den zweiten Bund schloss, der Herr Jesus sagte ja, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und ihr wisst, dazu gehört auch nicht nur die Kreuzigung, sondern die Auferstehung, um zu bestätigen, denn wenn der Herr Jesus nur gestorben wäre, nicht aber auferstanden, was würden wir heute predigen? Absolut gar nichts. Wir hätten nichts zu sagen. Seine Auferstehung war der Triumph, war der Beweis, dass er das Leben war und den Stachel des Todes in sich aufgenommen und dass er den Sieg Gottes hier auf Erden vollbracht hat. Dann aber kam noch das, was er sagte, wartet in Jerusalem, obwohl er vorher direkt nach seiner Auferstehung seine Jünger anhauchte und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden erlasse, denen sind sie erlassen und wem ihr sie behalte, denen sind sie behalten. Das war etwas Gewaltiges, das der Herr da gesagt hat und er meinte, was er sagte. Und dennoch, als die Tage nahe kamen, sagte er am Schluss seiner 40 Tage, wartet in Jerusalem. Die Jünger hätten sagen können, Herr, hast du uns nicht alle Vollmacht gegeben, die wir für den Dienst benötigen? Hast du nicht selber gesagt? Hast du uns nicht angehaucht und von deinem Leben mitgeteilt? Am Anfang hat Gott, der Herr, die Menschen den Lebensodem gegeben. Und jetzt hat der Herr Geistesleben gegeben, den Seinen. Hier der erste Adam, da der zweite Adam, da die erste Schöpfung, hier die zweite Schöpfung. Beides geht ja übereinander und ineinander ein oder über. Aber das genügte ihnen nicht. Er sagte, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, dass ihr diesen von mir empfangenen Auftrag in meiner Kraft und unter der Leitung meines Heiligen Geistes ausführen könnt. Das eine ist der Auftrag und das andere ist die Kraft, die nötig ist, um diesen Auftrag ausführen zu können. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für all seine Führungen, für all seine Wege mit seinem Volke. Und wir haben das Ende der Zeit erreicht. Wir wissen nicht, wie der nächste Schritt im Reiche Gottes aussehen wird. Aber eins wissen wir, er, der uns hier hingestellt hat, wird uns leiten, er wird uns führen, er wird mit uns sein, weil wir absolut nichts Eigenes wollen und vorhaben. Wenn jemand noch etwas Eigenes möchte, vergesse es so schnell wie möglich. Es führt nur zu Enttäuschung. Wie viele Leute haben eigene Dinge vorgehabt? Sie wollten die ganze Welt bekehren. Sie wollten ganze Städte bekehren. Und sie wollten und wollten. Aber wir sind dahin gekommen, dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Vorhaben? Wie sieht dein Plan aus? Ja, wir möchten eigentlich, dass dieser ganzen Stadt Heil widerfährt. Um diesem Lande, um dem ganzen Kontinent. Wenn ich an die Ostblockstaaten denke, dann sage ich, mein Gott, du bist es ihnen schuldig, dass sie noch einmal das wahre Wort Gottes hören. Denn was sie gehört haben, war doch nur verdrehtes Zeug. Eines römischen Mythos, der mit Gott überhaupt nichts zu tun hat und mit der Verkündigung des Evangeliums. Die Menschen sind einfach verblendet worden und in dieser Verblendung gehalten. Wir haben nichts mit Politik zu tun, aber der Kommunismus war nur eine Gegenreaktion des Katholizismus. Man hat doch die Dinge alle gesehen, wie sie gelaufen sind. Der Pfaffe und der Schulze im Dorf, die hatten das Sagen und alle anderen Menschen mussten sich sagen lassen. Und dem Volk hat man gesagt, ihr könnt doch sowieso nicht lesen. Und wenn ihr es könntet, würdet ihr gar nicht verstehen, was da geschrieben steht. Wir sind diejenigen, die euch das Verständnis vermitteln. Denn der Papst vermittelt es uns. Und das war die Gegenreaktion durch Generationen und Generationen. Manchmal sage ich, mein Gott, könnte es nicht möglich sein, wäre es nicht in deinem Willen, dass diese Menschen ein reelles Angebot deiner Gnade bekämen? Dass sie doch nicht nur auf das Ding da hinschauen müssen und sagen, ja, so verdreht wie die sind wir noch lange nicht. Dass sie wirklich ein reelles Angebot der Gnade und der Botschaft und des Herrn Jesus Christus bekämen. Wenn ich wüsste, dass das im Willen Gottes ist, ich würde Tag und Nacht schreien, bis es passiert. Aber man kann diese Dinge nur dem Herrn hinlegen und sagen, du wirst es wohl machen, du weißt alle Dinge, und du wirst nach dem Rechten sehen. Aber in uns, und wenn es an uns liegen könnte, wenn nur Gott seinen Auftrag geben könnte, dann führen wir nach Moskau und sagen, meine Herrschaften, was euch da gesagt wurde, war alles nichts als Opium fürs Volk. Aber die wahre Botschaft Gottes lautet so und so. Und damit ihr wisst, dass dem so ist, rufe ich jetzt den allmächtigen Gott an, er möge es hier vor euch allen bezeugen. Manchmal meint man, Gott ist es allen Völkern schuldig. Vielleicht tut er noch etwas, was weiß ich. Vielleicht wird Gott noch einmal am Ende etwas tun, um den Menschen dieser Generation die Möglichkeit zu geben, ihre Entscheidung zu treffen. Gott allein weiß es. Wir wissen es nicht. Wir wären bereit, hinzugehen, wo er uns hinsendet. Und in aller Demut, aber mit aller Gewissheit zu sagen, wie die Dinge alle stehen. Aber im Moment kommt es darauf an, dass der Herr seinen Weg mit uns allen haben kann. Vergesst von dieser Vormittagsstunde nicht. Prüfen wir unser eigenes Leben, ob das, was wir gesagt haben, ganz gleich, wie es bezeichnet wird, ob als Weissagung und Trauben und alles, was wir so, wir finden ja immer schöne Worte, um das zu beschreiben, was wir anderen so sagen. Prüfen wir uns, ob es zum Segen oder zum Unsegen geworden ist. Prüfen wir, wie die Bibel sagt, jeder prüfe sein eigenes Werk. Und danach möge er sich rühmen. Aber dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Dann geht, wenn wir alle unser eigenes Werk prüfen, wer will sich dann rühmen? Wer will sich dann noch rühmen? Es bleibt nichts übrig. Wenn es um das Werk Gottes geht, dann haben wir viel zu rühmen. Aber wenn es um unsere eigenen Werke geht, dann werden wir rot. Da ist gar nichts zu rühmen. Aber es steht auch geschrieben, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nämlich das, dass Gott gnädig und treu ist, barmherzig und von großer Güte, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Paulus schreibt ja hier, so haben wir es gehört, er hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Was wir brauchen, ist dieses lebendig gemacht werden durch den Geist Gottes. Und möchte es dem Herrn in irgendeiner Weise gelingen, uns alle dahin zu bringen, dass er uns lebendig machen könnte. Dass wir uns einerseits des Bundes, den er mit uns geschlossen hat durch Golgatha, die Verheißungen, die in diesem Bunde enthalten sind, dass sie uns einmal wieder vergegenwärtigt werden und dass wir unsererseits ja diesen Bund erwidert haben, indem wir den Bund eines guten Gewissens, wie Petrus es schreibt, mit Gott geschlossen haben und dass andererseits die Herrlichkeit des Herrn herabkommen könnte, um zu bestätigen, dass Gott in der Sache ist. Wir haben es gelesen, wenn schon der erste Bund Herrlichkeit hatte, die wieder verschwand, wie viel mehr wird der zweite Bund die Herrlichkeit Gottes offenbaren, die nicht verschwindet, die bleibt, die bleibt. Im ersten Bund war die Verurteilung. Und wir sind froh, dass die Verurteilung nicht geblieben ist, sondern die Gnade Gottes offenbar geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Gesetz kam durch Mose, aber die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Und so sind wir froh, dass der erste Bund seine Aufgabe erfüllte, um uns die Verurteilung auszusprechen. Aber das war eine Sache, die ging vorüber. Aber das, was in Christus geschah, geht nicht vorüber. Das nehmen wir mit aus der Zeit in die Ewigkeit. Es ist das Werk Gottes in jedem einzelnen Herzen. Und ich weiß, Gott ist bereit, seine Bestätigung zu geben und die Salbung seines Heiligen Geistes auf uns kommen zu lassen, dass wir vom Kleinsten bis zum Größten erfasst würden von der Kraft des Heiligen Geistes, dass hier in diesem Raum etwas geschieht, wodurch der Name des Herrn verherrlicht, sein Wort bestätigt und uns als denen, die wir hier zusammenkommen, ein für allemal geholfen werden könnte. Gott segne uns alle, mögen wir ein offener Brief sein, gelesen von jeder Mann, möchten wir alle die gleiche Zuversicht und Hoffnung zu ihm haben, dass in diesem Dienst der Versöhnung alle Verheißungen des neuen Bundes enthalten sind. Und nicht nur das, auch die Verheißungen des alten Bundes. Ihr wisst, es gab einen Teil im alten Bund, das war das Gesetz. Und es gab den zweiten Teil, das waren all die Verheißungen von der Gnade Gottes, die auf diejenigen kommen würde, die an den Herrn Jesus Christus glauben werden. Und es steht ja geschrieben, die nicht mein Volk waren, werden Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und die mich nicht suchten, von denen werde ich mich finden lassen. Das Alte Testament besteht nicht nur aus Gesetz und Verurteilung. Das ist nur ein Teil. Es gibt Worte des Bundes, die da gesprochen wurden, Verheißungen, die eingelöst wurden bei dem ersten Kommen des Herrn und die noch jetzt eingelöst werden bei seinem zweiten Kommen. Und dafür sind wir dankbar. Und wir erinnern, als der Herr hier in all seiner Gnade die beiden Regenbogen zeigte, die diagonal über das Gebäude gespannt waren und hier vorne ein Kreuz formten. Und es hieß, ich habe die ganze Fülle meines Bundes zusammengebracht in dieser Zeit, sinngemäß. Was ist es? Der erste Bund, der zweite Bund, im Kreuz von Golgatha, der gesamte Segen, den Gott verheißen hat von Anfang bis zu Ende. Was sollen wir dazu sagen? Wir können nur sagen, Herr, wir sind all deiner Gnade nicht wert. Wir sind nicht würdig, vor dein Angesicht zu treten, denn du bist ein heiliger Gott, in dem oder in dessen Gegenwart nur Heiligkeit bestehen kann. Möchte er uns helfen und segnen, unsere Herzen berühren und ein tiefes Verlangen geben, seine Gnade zu erleben und die Kraft seines Heiligen Geistes zu empfangen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ihm danken für das, was er schon getan hat und was er noch tun wird. Niemand soll leer ausgehen. Jeder soll von seinen Aussprüchen empfangen, von seinem Worte das in sich aufnehmen, was wir benötigen, was wir gerade haben müssen. In seinem Wort ist alles, was jeder Einzelne nur haben müsste. Gott ist gegenwärtig. Wir spüren seine Nähe. Er ist hier, um sein Wort zu bestätigen. Er ist hier zu segnen. Halleluja. Lasst uns dem Herrn gemeinsam danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Ach Herr, dieses Jahr geht seinem Ende entgegen. Wir schauen zurück, wir denken nach, wem wir zum Segen geworden sind, was das, was wir gesagt haben, ausgerichtet hat, o Herr. Mögest du Gnade schenken, o Gott, dass innerhalb deines Volkes dein Geist walten möchte, wie wir gelesen und gehört haben des Öfteren. Du selbst hast gesagt, mein Geist waltet in eurer Mitte. Halleluja! Möge alles durch deinen Geist gewirkt sein. Alle Gaben, alle Weisungen, alle Belehrung, alle Ermahnung, was immer kommen mag, möge es durch deinen Heiligen Geist geschehen. Halleluja! Dann wird Salbung dabei sein. Auch jetzt bist du nahe. Halleluja! Salbe all deine Gefäße. Weihe dir dein Volk, o Herr, zum Dienst, damit wir alle mit unverhülltem Angesicht deine Herrlichkeit widerstrahlen, dein Wort verkündigen, deinen Willen offenbaren, deine Werke wirken, solange wir auf Erden sind. Halleluja! Mögen die Menschen Christus in uns sehen können, in Wort und Wegen und Wesen, in allem, was geschieht. Wir bitten dich darum, in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Oh Gott!